Herzlich willkommen auf der Podcast-Bühne beim diesjährigen Taz Lab. Jetzt kommt der erste Gast-Podcast, Don't Read Theory. In dem Podcast Don't Read Theory liefern euch die beiden Hosts, Valentin und Aysche Gül, linken Gossip, gemischt mit kluger Kritik an der eigenen Szene. Und bei uns gibt es jetzt heute pünktlich zur Mittagszeit, geht es um kulinarische Kulturkämpfe. Wir freuen uns.
Hallo Leute, ich bin Aysche Gül.
Mein Name ist Chef Curry. Wir wollten hier heute, eigentlich dachten wir, was ganz Banales tun, eine Folge über Essen machen. Und dann kam als Antwort von der Taz die Frage, ob wir nicht was Kontroverseres machen können. Und jetzt sind wir natürlich gezwungen, erstmal darüber zu reden, dass Essen ganz schön kontrovers ist und vor allem auch erstmal das kulinarische Genießen hier allen näher zu bringen, weil anscheinend wird das in dem Gebäude der Taz noch nicht so gut verstanden, obwohl die Kantine echt eine gute Kantine ist.
Ja, eigentlich war der Plan, etwas das kulinarische Genießen euch und dem Publikum zu Hause näher zu bringen. Jetzt müssen wir es euch beibringen, genau, weil wir müssen irgendwie ganz vorne bei den Basics anfangen, weil eben in Frage gestellt wurde, dass man über das Thema Essen, Genuss, Kulinarik eine relevante Veranstaltung machen kann.
Das liegt uns ja auch eigentlich gar nicht, Leuten was beizubringen. Wir sind ja keine Pädagogen, wir hassen Sozialpädagogik und wir wissen ganz genau, dass Lehrer bei ACAB mitgemeint sind.
Genau, aber die Taz hat uns keine andere Wahl gelassen.
Aber was soll man erwarten in einem Land, in dem das Essen chronisch überwürzt ist?
Und untersalzen.
In dem man Gewürzmischungen für den Schlüssel zur internationalen Kulinarik betrachtet, in dem jedes Fleisch so sehr in Soße ertränkt werden muss, dass man das Gefühl bekommt, das Tier muss noch ein zweites Mal sterben, anstatt als Köstlichkeit zu neuem Leben erweckt zu werden. Ein Land, in dem Sauerteigbrot mit ungesalzener Butter als akzeptable Speise für Gäste gilt.
Würde dieses Lab, diese Konferenz in einem Land wie Italien oder Griechenland stattfinden, dann wären wir mit diesem Thema ohne weiteres auf die Hauptbühne gekommen. Man hätte uns noch jeweils zwei hochkarätige nationale und internationale Intellektuelle an die Seite gesetzt und wir hätten über den Geschmack der Revolution gemeinsam philosophiert. Aber wir sind in Deutschland, wir sind bei der Taz und stattdessen wird das x-te Panel zu mit Influencern, ob sie zur Bundeswehr gehen wollen, gemacht. Und wir sitzen in einer kleinen Besenkammer mit euch.
Nein, also. Aber danke schön, dass ihr hier seid.
Ja, danke. Und da kann alle zu Hause die einschalten.
Während anderswo die Aussage über Geschmack lässt sich streiten, der Anfang jeder Debatte ist, geht dies in Deutschland als das Ende jeder intensiven Auseinandersetzung. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema und dafür einmal bitte Film ab.
Hallo liebe Mitstreiter, ich bin gerade im Netto und habe dies gesehen. Lakum, warte, türkische Pizza. Und warte, wir wenden das Ganze einmal und was sehe ich da? Halal. Was bekommt natürlich die Netto-Filiale von mir zu sehen? Wir wollen das nicht. Tata, Dreckszeugs.
Also ganz kurz, machen wir vielleicht eine Pause. Genau, eine Frau filmt sich in der Netto-Filiale, wie sie eine Lakun in der Tiefkühle findet, eine türkische Pizza und dreht es um. Da steht ein Halal-Zertifikat drauf und sie klebt auf das Preisschild so ein Halal-Nein-Danke-Sticker. Das wollen wir nicht im Netto. Genau, jetzt kommt ein Video von Kim Kardashian.
About Lamajun. This is our Armenian pizza.
Lan, was für Armenien? Lamajun, lan? It's Lahmacun! Türkisch! Türkisch!
Machen wir schon. Genau, hier ganz kurz, das ist ein Video gewesen von Kim Kardashian, eine Instagram-Story, in der sie Lahmacun zeigt, Armenian Pizza, und daraufhin reagiert ein türkischer Influencer mit What Lahmacun? It's Lahmacun. It's Turkish. Und dann posiert er vor einer türkischen Flagge.
So, I'm in the supermarket right now. And a couple of weeks ago, I found this chocolate milk from Apple, which has been giving me so much comfort. And I have this app on my phone called No Thanks, where you can put the name of the brand down. And then they say if this brand is on the boycott list or not. And it turns out it is on the boycott list. And I, for a second, said to myself, oh, but well, it's, you know, giving me comfort so I can still buy it. And then I just looked up what it is, why they're on the boycott list. And it turns out that the owner of Alpro is supporting Israeli startups and really investing, you know, in the Israeli economy. So just brought it back. And I'm now looking for an alternative. And there's so many alternatives.
Okay, in diesem Video sehen wir die Influencerin oder Aktivistin Helen Fares. Also das Video selbst ist in den türkischen Abendnews, ist ihre Instagram-Story, wie sie im Supermarkt ist und gerade eigentlich ihre Lieblings-Schoko-Sojamilch kaufen möchte, ihr Comfort-Drink. Und sie scannt es mit einer App, die informiert, ob die Produkte in irgendeiner Weise in Israel investieren. Und ihr Lieblings Schoko-Soja-Kakao-Drink macht es und genau, sie philosophiert darüber, dass sie einen kurzen Moment dachte, aber ich darf es ja trotzdem kaufen, weil es ist mein Comfort-Drink. Dann sagt sie, nein, mache ich nicht und es gibt so viele Alternativen. Und das war in den türkischen News am Abend.
You've probably seen it before. A trendy cafe selling Israeli hummus, falafel and shawarma.
What's your favorite Israeli food?
But wait, wasn't that originally Palestinian? Let's break this down. Cultural appreciation is when you understand another culture with respect and acknowledgement. Think of it like being invited to someone's home and enjoying their traditions with them. But cultural appropriation, that's like stealing someone's house keys and throwing your own party in there. That's when dominant groups take elements from a marginalized culture without credit, context, or care, and often profit from it. Let's talk about food, for example. For decades, Israeli chefs, brands, and even tourism ads have marketed dishes as Israeli, from hummus to falafel. But Israel was only created in 1948, and these foods have deep roots in Palestinian culture, as well as other countries in the region, such as Syria and Egypt. It's not just about the food, though. It's about erasure, in a context where Palestinians are being displaced and seeing their culture repackaged and claimed by the occupier is not appreciation. It's colonization on a plate. It's natural to be drawn to different cultures, and that's how we connect and grow. But when we enjoy cultural traditions, it's important to recognize where they come from. Every dish, every dance, every design carries history and meaning. It's not just about style, it's about their story.
Genau, hier sehen wir ein Video von Al Jazeera. Da geht es halt eben darum, dass Israel Gerichte wie Hummus oder Falafel als israelisch vermarktet und sich dann davon profitiert und dass die Ursprünge dieses Essens gar nicht in Israel liegen können, weil diese Gerichte sind ja viel älter als der Staat Israel. Und dann geht es um die Debatte von kultureller Aneignung, Cultural Appropriation, und wie das mit Kolonialismus zusammenhängt. Letztes Video.
Muslime, die Alkohol trinken, habe ich gesehen. Leider öfter als gewollt. Muslime jedoch, die Schweinefleisch essen, habe ich sehr selten gesehen. Was meint ihr, woran liegt das? Wenn ihr das verstanden habt, dann versteht ihr, wie wichtig die Erziehung ist. Denkt drüber nach.
Denkt mal wirklich drüber nach.
Tatz, denkt mal drüber nach. Ich glaube, das haben alle verstanden. Also es war ein Influencer, Content Creator, der sagt, Muslime, die Alkohol trinken, habe ich leider sehr viele gesehen. Aber Muslime, die Schweinefleisch essen, habe ich sehr wenige gesehen.
Denk mal drüber nach. Und genau das haben wir getan. Und wir haben dafür einige Thesen euch mitgebracht. Und These 1. Der Sinn von Speisegeboten in Gemeinschaften ist der Schutz vor äußeren Feinden. In Totem und Tabu zitiert Sigmund Freud die Encyclopaedia Britannica. In dieser steht, dass ein Tabu vor Gefahren schützen soll. Zum Beispiel der Schutz gegen Gefahren, die, Zitat, mit dem Berühren von Leichen oder dem Genuss gewisser Speisen verbunden sind. In der Moderne ist die Gefahr natürlich nicht mehr unmittelbar. Es gibt nicht mehr irgendwie den Bedarf daran, dass Speisegebote einem vor giftigem Essen schützen oder die Gefahr, dass man nicht weiß, was es für Konsequenzen hat, eine Leiche zu berühren. Allerdings gibt es die Gefahr, gefährliche Ideologien, die durch das Essen repräsentiert werden.
Genau, und so steht halt Schweinefleisch für Muslime in einem Land wie Deutschland stellvertretend für die permanente Gefahr des Identitätsverlusts. Und eigentlich ist diese Angst des Identitätsverlusts auch, ist es dieselbe Angst und löst es dieselben Ängste und Aggressionen aus, die bei Nazis hochgehen, wenn sie Halalfleisch in ihrer Netto-Filiale entdecken? Und wenn Kim Kardashian Lahmacun als armenische Pizza bezeichnet, dann wird das halt mehrere Wochen in den türkischen Abendnachrichten rauf und runter diskutiert. Genau, spätestens jetzt ist Kim Kardashian wirklich offiziell die Türkenfeindin Nummer 1 weltweit.
Und hier zitiert Freud weiter: Wer ein Tabu übertreten hat, ist dadurch selbst Tabu geworden. Gewisse Gefahren, die aus der Verletzung eines Tabus entstehen, können durch Bußhandlung und Reinigungszeremonien beschworen werden. Also frage ich dich, wann fährt Kim Kardashian endlich nach Istanbul und kniet nieder?
Und wer kennt sie nicht? Die ominösen Hipster-Cafés am Görli gibt es sehr viele und in Neukölln so Cottbusser Damm. Die israelischen Hummus und Falafel und andere gefährliche Modedrogen anbieten.
Wie Sojakakao von Albro. Um dazu nochmal Freud zu zitieren, der natürlich selbst wieder zitiert hat: Als die Quelle des Tabu wird eine eigentümliche Zauberkraft angesehen, die an Personen und Geistern haftet und von ihnen aus durch unbelebte Gegenstände hindurch übertragen werden kann. Personen oder Dinge, die tabu sind, können mit elektrisch geladenen Gegenständen verglichen werden. Sie sind der Sitz einer furchtbaren Kraft, welche sich durch Berührung mitteilt und mit unheilvollen Wirkungen entbunden wird. Wenn der Organismus, der die Entladung hervorruft, zu schwach ist, ihr zu widerstehen. Der Erfolg einer Verletzung des Tabus hängt also nicht nur von der Intensität der magischen Kraft ab, die an dem Tabuobjekt haftet.
Zum Beispiel die intensive Kraft eines Apartheid-Comfort-Drinks.
Sie hängt auch von der Stärke des Mana ab.
Also der Willenskraft.
Die sich dieser Kraft beim Frevel entgegensetzt.
Deshalb Respekt an Helen Fares. Ihr Mana war stark genug, um dem Apartheid-Comfort-Drink zu widerstehen, es zurück ins Regal zu stellen und nach einer Alternative zu greifen. Sich eine koschere Alternative zu suchen, könnte man sagen. Aber genau, Scherz beiseite, die magische Anziehungskraft, die von verbotenen Speisen ausgeht, die habe ich selbst nur zu gut erlebt. Ich wurde mal gebeten, einen Essay zu schreiben über Gerüche und Essen. Und ich glaube, die Redaktion hatte sowas im Kopf wie, dass ich halt so einen Text schreibe über so, ja, die Lahmacun meiner Mutter, die Porcha meiner Oma, der Duft, der mir dann in die Nase strömt. Aber ganz ehrlich, das Erste, woran ich gedacht habe, das Erste, was dieses Thema in mir getriggert hat, war ein Geruch, den kenne ich seit meiner frühen Kindheit. Und zwar ist das der Geruch, immer wenn ich an deutschen Metzgereien vorbeigelaufen bin, ist mir so ein salziger, pökliger Geruch entgegengeströmt aus der Luftablüftungsanlage. Dieser Geruch einer deutschen Metzgerei, den habe ich so richtig in mich aufgesogen, als Kind so auf Lunge geraucht, wie eine Shisha quasi. Weil ich ja nicht wusste, wie Schweinefleisch schmeckt. Das war das Einzige, was ich wusste, dass ich niemals auf dieser Welt probieren kann und darf. Und ja, diese Art und Weise, diesen Geruch aufzusaugen, war das Nächste, an das ich halal kommen konnte, um zu erfahren, wie Schweinefleisch schmeckt. Und diesen Geruch kann ich auf Anhieb abrufen in meinem Kopf. Also so, ich weiß jetzt ganz genau, wie es riecht, aber ich kann nicht abrufen, wie eine Lahmacun schmeckt, obwohl ich die schon hunderte Male gegessen habe. Diese Anziehungskraft, diese Verführung, die eben von verbotenen Essen ausgeht, ist sehr prägend.
Weil ja auch gerade als Kind man ja auch erst noch dabei ist, diese Gebote wirklich zu verinnerlichen. Man muss diesen Kampf eben noch führen, man muss das wirklich noch in sich aufnehmen, zu sich selbst machen. Es ist eben noch nicht so festgefahren, wie wenn man jetzt seit 20 Jahren Veganer ist, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach, Fleisch zu essen.
Ja, und es hat halt einfach auch noch so voll die Bedeutung. Also ich habe es ultra ernst genommen als Kind. Ich dachte halt wirklich, etwas passiert, wenn ich Schweinefleisch esse. Ich hatte keine Ahnung was. Aber wenn etwas...
Die Nase wächst so nach oben.
Aber ja, ich glaube, die meisten Deutschen checken nicht, wie omnipräsent Schweinefleisch in Deutschland eigentlich ist. Und vor allem halt in den 90ern war und es eigentlich immer noch ist, abseits halt von ein paar deutschen Metropolen. Und wie penetrant dieser Geruch von Schweinefleisch halt auch einfach ist. Und noch schlimmer als die Metzgereien sind halt so Wurstbuden gewesen. Vor allem dann, wenn sie so in Zentren von migrantischem sozialen Leben waren. Und da ist so super prägend, also ich komme aus Köln und ich habe viel Zeit in Köln-Mülheim verbracht, am Wiener Platz. Da ist auch die Kolbstraße, falls das euch ein Begriff ist. Und dort war mitten auf dem Wiener Platz eine Wurstbude. die so Bratwürste halt eben gegrillt hat. Und ich habe das wirklich als schlechten Scherz empfunden, dass diese Wurstbude dort existiert. Und das hat überhaupt nicht gepasst in meine Wahrnehmung. Und gleichzeitig habe ich mich aber schon als Kind gefragt, wollen Deutsche kein Geld verdienen? Weil hätte diese Wurstbude in den 90ern schon eine Hähnchenwurst angeboten, dieser Mensch wäre reich geworden in Köln-Mülheim.
Aber das ist das, was du nicht verstehst. Also wir leben ja in Deutschland. Wir leben nicht einfach so in einem kapitalistischen Land, in dem die Leute Profitinteresse haben, sondern es sind ja Deutsche. Und Richard Wagner wusste schon, Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun.
Das verstehe ich nicht.
Naja, es geht den Deutschen halt nicht ums Geld oder so. Die wollen gar nicht das dreckige Geld von den Türken. Es geht ihnen ums Prinzip, um die wahre Sache, um die deutsche Seele.
Also es geht um die Wurst.
Genau.
Okay. Und einerseits gab es eben diese ständige Verführung, also diese ständige Stress, den ich als Kind empfunden habe, dass ich diesem Schweinefleisch konstant ausgesetzt wurde und mich sehr oft eben diesen internen Konflikt geführt habe, kann ich das jetzt essen oder nicht? Ist es okay oder nicht? Gleichzeitig, neben diesem Identitätskonflikt, waren das natürlich auch Momente des Ausschlusses, die ich dadurch erfahren habe. Also, ist das mit Schweinefleisch? Ist so einer der Sätze, die ich in meiner Schulzeit am meisten gesagt habe, auf Geburtstagen von Freunden, auf Schul- und Klassenfesten. Und ich weiß noch, ich habe noch so eine Erinnerung, dass ich mal während einem Schulfest in so ein, ich hatte ein Baguette, so ein Stück Baguette, ich habe so reingebissen, reingeguckt und da waren Speckstückchen drin und ich war so, nicht mal im Brot bin ich, nicht mal in so ein Baguette bin ich irgendwie sicher. Und genau, also so dieser, dass ich immer quasi so, dass man immer so rausgerissen war in Momenten, in denen natürlich meine Freunde einfach während des Kindergeburtstags spielen konnten, musste ich mich dann halt irgendwie noch um meine Ernährung kümmern. Und auch da musste ich mich so fragen, frage ich jetzt oder nicht? Frage ich, ob diese Dr. Oetker Piccolo Pizzabrötchen mit der kleinen Salami, ich wusste, dass das Schwein ist, aber ich habe immer noch gefragt, ist das mit Schweinefleisch? Weil ich habe mir gewünscht, dass es nicht ist, damit ich dieses scheiß Pizzabrötchen auch mal essen kann. Und ja, gleichzeitig entsteht aber auch eine Schicksalsgemeinschaft da von allen, die gewisse Sachen halt eben nicht essen können. Und dafür steht sinnbildlich der Loser-Tisch während deutschen Klassenfahrten. Da sitzen dann immer, also in unserem Fall die zwei Türkin, der Iraner und das Alman-Öko-Kind, das auf Grünkernbasis irgendwie großgezogen wurde. Und man hat eigentlich gar nichts zu tun miteinander in der Schulzeit. Man chillt mit ganz anderen Leuten, aber während der Klassenfahrt ist man halt an diesen Tisch gesetzt und muss halt irgendwie zumindest Mittag und Abendessen irgendwie gemeinsam verbringen. Und wir waren aber eigentlich drei Türkinnen in der Klasse, aber wir saßen nur mit den zwei Türkinnen an dem Tisch, weil die dritte Türkin, die saß bei den Almans am Tisch und hat die Schweinewurst mitgegessen. Und ich hab's wirklich da, ich hab's nicht gepackt. Ich war so, das ist krass. Diese Klassenfahrt muss, das muss ja ein krasser Wendepunkt in ihrem Leben sein. Irgendwie sie hat, she made the decision auf dieser Klassenfahrt. Ich weiß, dass ich so mit Neid da drauf geguckt habe oder mit so einem Unglauben und gleichzeitig habe ich mich schon auch verraten gefühlt. Auch wenn wir hier nicht befreundet sind, ist es das wert, nur mit deinen Freunden am Tisch zu sitzen, es zu essen. Und ich habe sehr lange über diese Szene nachgedacht. Und erst 20 Jahre später ist mir eingefallen, Aishügel, ich glaube, die ist einfach Alevitin gewesen. Die hat, da hat einfach, das hat einfach kein moralisches Dilemma für sie dargestellt, wie für dich als sunnitische Türkin. Aber ja, es hat mich sehr lange beschäftigt, diese Sache.
Ja, man merkt einfach, wie sehr ja auch einfach deine Identität am Schweinefleisch oder halt dem Nichtessen von Schweinefleisch hing und wie allgegenwärtig diese schweinische deutsche Verführung überall gelauert hat und wie überall Schweinereien an jeder Ecke zu haben waren. Und es ist ja auch nicht nur ein Dilemma, dem du dich entziehst, sondern es ist ja auch ein Dilemma, wie wir in dem Reel gesehen haben, dass sie viele andere Muslime haben, wo sie sehr viel kämpfen. Und auch Chile und Abdi haben dazu natürlich was zu sagen. Alkoholexzesse, aber kein Schweinefleisch.
Ja, the chokehold, Schweinefleisch, has on Muslims, is crazy. Aber es liegt ja halt eben auch an der Besonderheit von Essen. Also von Essen an sich, denn das Essen wird Teil von uns, im wahrsten Sinne des Wortes, es wird Teil von unserem Körper. Wir verleiben es uns ein. Und dadurch ist das die einzige Art und Weise, wie wir uns Ideologie einverleiben können. Und dadurch sind wir eben auch bei unserer nächsten These, These 2, im Essen materialisiert sich Geistiges. Die Idee vom Deutschsein wurde für mich vom Schweinefleischkonsum selbst materialisiert. Und dieser Identitätskonflikt, bin ich Deutsche, bin ich Türkin, welches Land magst du lieber, Deutschland oder Türkei, hat sich halt für mich in diesem Stück Fleisch ja materialisiert.
Dass aber sie auch zufällig die gleiche Farbe hat wie die Haut der meisten Deutschen.
Und aber Valentin, wie ist es eigentlich bei dir? Wie ist es, sich hauptsächlich von Schweinefleisch zu ernähren? Ist das überhaupt vereinbar mit Anti-Deutsch sein?
Puh, ja, erstmal bin ich ja auch erst sehr spät zum Schweinefleisch gekommen. Ich hatte so verschiedene Phasen, in der ich aus verschiedenen Gründen kein Schweinefleisch gegessen habe. Zunächst mal, bei mir zu Hause gab es fast nie Schweinefleisch, weil meine Mutter der Meinung war, das ist billiges Fleisch, das kommt nicht so wirklich auf den Teller. Das gab es dann halt nur im Sommer beim Grillen. Aber noch da mochte ich das Chicken immer schon lieber. Und dann, als ich so 12, 13, 14 war, da wollte ich unbedingt Türke sein. Da war das ja, fand ich das voll cool und bin so oft wie möglich Döner essen gegangen, habe so viel Ayran wie möglich getrunken. Und dementsprechend war Schweinefleisch da auch nicht präsent. Und dann mit 16 kam dann dieses Anti-Deutsch-Thema und es gab McDonald's-Filialen. Und abgesehen von dem Bacon, der meistens einen Euro extra kostet, für den ich nicht unbedingt hatte, ist das Schweinefleisch auch nicht so präsent. Also habe ich mich da schon so rumgewunden. Aber am Ende hat mich dann Deutschland damit gekriegt, wie Deutschland alle kriegt, die sich Deutschen entziehen wollen, nämlich mit Berieselung. Es fängt an, dass man Tatort gut findet und irgendwann hat man Birkenstocks mit weißen Tennissocken. Und so ist es auch bei mir. Ich bin viel am Berliner Hauptbahnhof und ich habe viel Hunger, aber meistens wenig Zeit am Berliner Hauptbahnhof und findet mal ein Essen, das ihr in 2 Minuten auf die Hand bekommt, für unter 3 Euro woanders, außer an der Rewe heißen Theke, wo es den Kassler gibt, wo es den Krustenbraten gibt, wo es dieses Leberkäsebrötchen gibt und gleichzeitig, wo auch das Regime der Portionen nicht so streng ist wie bei McDonald's. Der Burger bei McDonald's ist immer gleich groß, aber wenn ich richtig gute Laune habe und den Wurstfachverkäufer, die Wurstfachverkäuferin richtig anlächle, dann ist manchmal auch dieses Leberkäsestückchen größer als mein Mund. Und das für unter 3 Euro ist schon top. Und deswegen sitzen heute auch 100 Kilo pures Deutschland für euch.
In all ihrer Pracht. Und ich würde halt sagen, in deinem Fall hatte das Schweinefleisch weniger mit Deutschsein zu tun, was bei mir der Konflikt war, und mehr mit Deutschland. Und genau deshalb sind halt amerikanische Fastfood-Ketten so quasi religiöse Städte für Antideutsche geworden. Und der McDonald's-Besuch am Ostkreuz ist mandatory nach der Blank-Party, so wie die Sonntagsmesse.
Und alle hoffen sie auf das hebräische Coca-Cola-Glas.
Das check ich nicht.
Boah, es gab eine Zeit lang, es gibt immer wieder bei McDonald's zu den Mac-Menüs Coca-Cola-Gläser. Und da gibt's immer Special Editions. Und es gab eine Zeit lang eben internationale Coca-Cola-Gläser. Und bei McDonald's am Ostkreuz war das hebräische Coca-Cola-Glas komischerweise nie verfügbar. Bei McDonald's am Hermannplatz, wo damals noch das Leidag und 1-2 andere Kneipen waren, war es auch nie verfügbar. Wo man es bekommen hat? Am Gesundbrunnen. Und ich glaube, das ist ja auch genau halt eben diese umgekehrte Wirkung bei dir und bei mir. Während du Angst hattest, dass das Fremde, das Deutsche in dich reinkommt, wollte ich ja so ganz viel Fremdes wie möglich in mich reinschaufeln. Und dann habe ich mir halt 3 Big Macs plus 2 Pommes plus 5 Milchshakes reingeschoben, um ganz viel Fremdes in mich reinzukommen, um so viel Platz in meinem Magen für das fremde Amerikanische zu haben.
Also eine ähnliche Obsession, die halt irgendwie Antideutsche mit amerikanischem Fastfood hatten, habe ich jetzt auch in letzter Zeit beobachten können auf Social Media, seit eben den Boykotten von Firmen und Marken, die Israel unterstützen. Denn es gibt so eine Obsession damit, jetzt Gerichte von McDonald's und Starbucks zu Hause zu recreaten. We have Filet-O-Fish at home. Wir müssen nicht mehr zu den in die bösen
amerikanischen Kriegstreibern.
Ganz genau.
Und das macht ja auch voll Sinn, weil Das Prinzip des Antizionismus ist ja generell immer auch eine eigene Verantwortung, am Elend der Welt loszuwerden. Also anstatt, dass man irgendwie versteht, dass man als Staatsbürger Teil einer staatlich organisierten Weltgesellschaft ist, als Arbeitnehmer und Käufer von Produkten am Warentausch partizipiert und dementsprechend auch das kapitalistische System am Leben erhält, sagt man ja, die Welt wäre gut, wenn es Israel nicht gibt. Man schiebt diese Schuld ab. Und da ist natürlich auch dieser Konsum und das Essen die perfekte Praxis, weil ich muss nicht mehr drüber nachdenken, dass ich am Warentausch partizipiere. Ich kann einfach eine der zahlreichen Alternativen zu der Apartheid-Schokomilch nehmen und schon ist alles gut. Und diese Schuldbefreiung ist ja wirklich wie so ein ritueller Akt, wie so eine Reinigungszeremonie, von der eben Freud gesprochen hat.
Es gibt also ein richtiges Fressen im Falschen.
Genau.
Aber ich finde halt so, ich kann das ja auch ein Stück weit nachvollziehen, diese Illusion, dass man nicht am Elend der Welt partizipiert, weil man eben die richtige Ernährungsweise hat. Und zwar hat sich das halt bei mir, oder drückt sich das weiterhin bei mir in schon über 20 Jahren Vegetarismus aus, davon noch 2 Jahre vegan. Ich finde, das muss man immer noch sagen, wie viele Jahre vegan man war von all diesen Jahren. Und ich finde immer noch auf Tierleichen, tierische Drüsensekrete und tierische Menstruationsprodukte zu verzichten, macht einen zum besseren Menschen. Aber nicht nur erhebt sich das quasi moralisch auf höhere Sphären. Man musste auch in so einer alternativen Ökonomie dran teilnehmen. Also du hast ja damals, also als ich dann vor 20 Jahren angefangen habe, musste man halt in so, also konnte man halt nur spezielle Produkte essen und man musste wirklich in spezielle veganen Läden für. Wer kennt hier Dr. Pogo in Neukölln? You're the real ones. Der einzige Ort, an dem man einen 5 Kilo Soja-Joghurt-Eimer bekommen hat. Und das hat sich halt geändert. Und zwar, es kann mich das ganz genau datieren, wann sich das geändert hat. Im Jahr 2014, als Rügenwalder Mühle angefangen hat, vegetarische Produkte anzubieten. Seitdem essen auch die Eltern mal vegetarische Produkte, weil es schmeckt ja gar nicht so schlecht.
Und vor allem kann man sich vegan ernähren und dabei trotzdem Betriebe unterstützen, die tierische Schlachtungen vornehmen.
Ja, und seitdem gibt's für mich zwei Klassen Vegetarier und Veganer, nämlich die vor Rügenwalder Mühle und die nach Rügenwalder Mühle. Alle, die erst mit der Rügenwalder Mühle vegetarischen Produkte angefangen haben, vegetarisch zu werden, sorry, ihr seid keine authentischen Vegetarier oder Veganer für mich. Und da sind wir auch schon bei These 3. Nämlich von dem, was wir alles bis jetzt gesagt haben, macht es total Sinn, dass gerade beim Thema Essen die Sehnsucht nach Authentizität sich so offen zeigt.
Mit dem Essen steht und fällt die eigene Identität und damit ja auch die nationale Identität. Kann Israel überhaupt eine Existenzberechtigung haben, wenn es keine 2000 Jahre alte, gewachsene, nationale, mit dem Boden verbundene Küche gibt?
Genau, es ist wirklich alles geklaut. Falafel, geklaut. Hummus, geklaut. Shakshuka, auch geklaut. Tahini, sowieso geklaut. Aber wisst ihr, wer noch alles geklaut hat? Griechen von den Türken. Die haben alles geklaut.
Und dann auch einfach noch das Fleisch durch Schweinefleisch ersetzt.
Katastrophe.
Das ist mal Gentrifizierung des Essens.
Genau. Ja, also Authentizität und Reinheitsgebote sind, wie gesagt, sind die logische Konsequenz aus dessen. Genau, und dann fragt man sich halt, wie geht verdammt nochmal echtes Pad Thai. Ich frage euch, darf man Sriracha-Soße in Pho reinmachen? Ist das erlaubt? Und wer hat verdammt nochmal Kichererbsenmus mit Sesampaste erfunden?
Hummus oder Hummus?
Aber es macht eben auch nicht nur auf einer rein ideologischen und abstrakten Ebene Sinn, sondern auch auf einer sinnlich-leiblichen Ebene, auf einer körperlichen Ebene. Denn von den 5 Sinnen, die wir Menschen besitzen, ist der Geruchs- und Geschmackssinn der am hochgradig assoziativste und emotionalste. Eigentlich auch den wir am wenigsten kontrollieren können, auch wo wir unsere Gefühle am wenigsten kontrollieren können, wenn die auf uns Einfluss haben. Also vergleicht mal die Reaktion, die ihr habt, wenn ihr einem ekligen Geruch ausgesetzt seid versus ihr seht einfach etwas ästhetisch Unansprechendes. Bei dem einen dreht man sich weg, hält sich die Nase zu, kneift sich die Augen zu, bei dem anderen macht man einen schlechten Podcast, wo man das Bild des, keine Ahnung, das schreibt irgendwie eine Kritik deshalb, aber man schreibt irgendwie keine Kritik am Geruch, man findet es eklig.
Ja, oder auch der Geschmackssinn. Wenn man was isst, was einem überhaupt nicht schmeckt, dann muss man ja auch den Würgereiz unterdrücken oder muss sich sogar übergeben. Also es ist ja auch wirklich, da will auf einmal was raus aus einem wegen einem Geschmack. Das hat man bei anderen Sinnen auch nicht in der Form so unmittelbar.
Ja, und deshalb auch das Essen, das wir in Momenten essen, in denen wir Geborgenheit verspüren, wird dann eben zu unserem Comfort-Food. Gleichzeitig kann zum Beispiel meine Schwester keine Kürbissuppe mehr essen, weil sie einmal davon gekotzt hat. It's over for the rest of her life. Und ich kann keinen polnischen Haselnussschnaps mehr trinken. Ja. Und ja, ich finde auch, Stressessen funktioniert viel besser, als sich irgendwie eine klassische Musik anzumachen. Also irgendwie hat das für mich einen viel beruhigenderen Effekt oder als irgendwie ein schönes Licht, das Lichter zu dimmen oder so.
Ich glaube auch, dass mich nichts in meinem Leben so sehr geprägt hat, wie die Tatsache, dass meine Mutter mich immer mit Coca-Cola und McDonald's-Produkten versucht hat zu trösten, wenn ich traurig war.
Ja, dementsprechend ist Helen Fares mit ihrem Apartheids-Comfort-Drink gar nicht so. Einerseits übertreibt sie auch gar nicht mal so doll, denn subjektiv erfährt sie halt tatsächlich, dass ihr etwas sehr Wichtiges, Emotionales weggenommen wurde.
Und auch der average Schweinefleisch-Enjoyer aus ostdeutschen Bundesländern empfindet es ja als subjektiven Verlust, wenn das Comfort-Food-Schweinefleisch nicht mehr 5 Tage die Woche auf der Kantine steht, sondern es auf einmal diesen Wedgie-Day gibt.
Genau, also wenn sich halt eben das Essen ändert, die Zusammensetzung des Essens ändert, der Gerichte ändert, mit denen wir irgendwie aufgewachsen sind, die uns halt was geben, dann wird das als hochemotionaler Verlust empfunden. Und eben zeigt sich das auch an Debatten über kulturelle Aneignung, die eben auch sehr aufgeheizt geführt werden. Wenn zum Beispiel weiße Menschen einen Taco-Laden in Neukölln eröffnen oder das Kichererbsen-Curry von Alison Roman viral geht. Ich meine, wir haben auch definitiv eine Kritik, eine sehr starke Kritik an dem Konzept der kulturellen Aneignung, denn es trägt in sich schon ethnonationalistische Tendenzen. Ne? Also so, dann kommt ja oft zum Beispiel von Deutschen der Einwand, was soll ich denn machen, soll ich jetzt irgendwie Lederhosen tragen? Aber nichtsdestotrotz ist es eine Realität, dass in Ländern mit einer solch unterentwickelten Kulinarik wie in Deutschland oder auch zum Beispiel Schweden migrantische Kinder für den Geruch, das Aussehen und die Konsistenz des Essens, was sie zu Hause essen, gemobbt werden. Und dementsprechend ist es schon schmerzhaft, wenn halt dann wirklich diese Gerichte, für die man sich früher geschämt hat, wenn dann irgendwie die Freunde einen besuchen waren zu Hause, hat man der Mutter noch gesagt, ja, aber heute machst du bitte kein Kuru Fasulye, keine weißen Bohnen, sondern mach bitte irgendwie Tortellini mit der Knorrsoße, weil irgendwie ja, eine Freundin kommt nach Hause und ich will die nicht irgendwie verschrecken. Ich will nicht, dass sie denkt, dass wir blödes Essen zu Hause essen. Genau, wenn dann halt aber diese Gerichte dann Jahre später irgendwie viral gehen oder es gibt ein Pop-up irgendwo und die Leute stehen Schlange, um es einmal zu probieren, diese Gerichte quasi de facto gentrifiziert werden. Ja.
Und das ist ja dann auch einfach diese reale Verlusterfahrung. Man isst ein Gericht und das riecht nicht mehr so, wie es mal gerochen hat. Es schmeckt nicht mehr so, wie es mal gerochen hat. Und das Gericht ist damit eben nicht mehr diese emotionale Verbindung. Also es ist eben nicht mehr das Gericht, das Mama, Oma, Papa für mich gemacht haben. Nicht mehr die Linsensuppe von Mama. Nicht mehr das Partei von Oma, das ich halt gegessen habe, nur wo das warm ums Herz. Und ich habe mich wohlgefühlt. Und ich habe das Essen gegessen, um zurück bei meiner Family zu sein, die ich vielleicht auch nicht mehr so viel sehen kann. All das wird ja genommen durch diese Gentrifizierung des Essens. Und genau da ist ja auch einfach so ein assoziativer, empfundener Verlust vorhanden, den man auch einfach ernst nehmen muss, weil eben die Menschen eine Geborgenheit verlieren. Und diese Geborgenheit, die sie verlieren, ist eben dieses reale Gefühl der Entfremdung, das wir alle in unserer Gesellschaft permanent empfinden. Wir alle fühlen uns entfremdet von dem, was wir machen. Wir alle haben nicht die Herrschaft über die Produkte, die wir mit unserer Arbeit erstellen, wie es Marx gesagt hat. Und wir alle empfinden diese Entfremdung und suchen nach irgendwas, das uns Halt gibt. Und da ist natürlich eben auch Essen das Einfache, das uns Halt gibt. Das uns eben so Geborgenheit gibt, wo wir die Geborgenheit zu Hause herstellen können, wo wir eben zurück in diesen familiären Situationen, wenn sie denn gut war, uns begeben können. Und dementsprechend ist der Wunsch nach authentischem Essen auch eben das Bedürfnis, sich von dieser gefährlichen Außenwelt abzugrenzen, die uns so bedrohlich entgegenkommt, mit all den Sachzwängen, Verpflichtungen und sonstigen Sachen.
Ich glaube auch, vielleicht kennt ihr das auch, irgendwie eine Freundin oder so war irgendwie in Italien im Urlaub oder ich war diese Freundin definitiv vor 2 Wochen in Griechenland und dann kommt sie wieder und man beschwert sich halt nur über das Essen hier in Deutschland oder auch so, ja, das ist aber kein echtes, das ist aber kein richtiges Tiramisu und hier das Gelato schmeckt einfach anders in Italien und ich glaube, das liegt auch daran, weil man halt da mal das Leben erfahren hat, wie es sein könnte, wenn einfach Genuss und Lust und Leidenschaft einen höheren Stellenwert haben. Gleichzeitig, also ich finde es auch, ich kann die Lust und die Freude auch nachvollziehen, sich zum Beispiel über, also sich vor allem über Allmanns lustig zu machen, die halt ihrer Schweinewurst hinterher trauern. Also das sind wirklich low-hanging fruits, wenn es darum geht, einen Witz zu reißen. Und ich finde auch, zu behaupten, dass Halal oder vegetarisches Essen einfach nur Dreck ist, ist literally einfach Fascho-Denken. Gleichzeitig, wenn ich aber dann so denke, dass so einem VW-Arbeiter seine Komfort-Bratwurst in der Kantine weggenommen wird, dann tut mir das schon auch ein kleines bisschen weh. Das ist dann auch nicht das, was ich unbedingt möchte. Und eigentlich machen wir es ja auch falsch, weil eigentlich darf man nicht über Essen reden, ohne dass Essen anwesend ist. Also es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, über Essen zu sprechen, ohne dass wir eigentlich gemeinsam essen. Ich finde deshalb, sollte das einfach mehr gemacht werden. Und ich fände es richtig nice, wenn es einfach große Tafeln gäbe, an denen sehr viele Leute dran sitzen und auch sehr viele Menschen, die man nicht kennt.
Und man muss dabei natürlich auch Verständnis haben für Deutsche, die aus dem Gefängnis der deutschen Küche ausbrechen wollen und sich in dieser Freiheit nicht trauen und eben diese Gewürzmischungen brauchen als Krücke, um in dieser Freiheit leben zu können.
Es ist nie zu spät und wir supporten das. Breitet eure Flügel aus und probiert euch durch die Welt der Kulinarik. Danke, danke, dass ihr da wart und uns zugehört habt.
Vielen Dank und auch ganz besonders noch Dank an Lotte Lalor von der Taz-Redaktion für die Einladung und die Rezension. Sie kann leider nicht hier sein, weil sie im Park auf der Bühne sitzt. Schaut euch gerne das Panel an, das sie moderiert in der Mediathek. Es heißt Männer abschieben oder erziehen, feministische Überlebensstrategien im Zeitalter von Manosphere und Profeministen. Und natürlich auch nochmal Dank an Anna und Laurie aus der Maske. Es ist wunderbar, was ihr gemacht habt.
Und noch ganz kurz, weil wir unserem Motto treu bleiben wollen, dass man nicht über Essen reden sollte, ohne dass das Essen anwesend ist, könnt ihr euch auf dem Weg gleich nach draußen eine selbstgebackene Kleinigkeit mit rausnehmen.
Dankeschön.